Ja, 50% Energiekosten auf dem Shopfloor sparen, das klingt äußerst interessant. Nicht nur für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt. Heute berichten uns gleich drei Firmen aus unserer IoT-Community von ihrem erfolgreichen Projekt live aus dem Shopfloor. Bleibt hier gerne dran, wenn ihr wissen wollt, wie Predictive Maintenance wirklich in der Praxis funktioniert und welche Top 3 Geschäftspotenziale sich hier verbergen. Und am Ende tauchen wir übrigens nochmal in eine sehr spannende Diskussion in Richtung IoT App Store ab. Ja, die Links zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes oder unter iotusecase.com und dann würde ich sagen, lasst uns loslegen.
Herzlich willkommen beim IIoT Use Case Podcast mit Madeleine Mickeleit, dem Kanal mit den aktuellsten IIoT-Projekten unserer Umsetzungspartner am Markt.
Ja, wir haben heute drei Gäste mit dabei. Arvin Aurora, Geschäftsführer von AIM, Nils Beckmann, Produktmanager bei Amazon Automation Solutions und Werner Schlembach, Fertigungsleiter bei BSH Hausgeräte. Ja, wie hängen die drei Firmen zusammen? Amazon, übrigens mit E geschrieben, nicht mit A wie der Versandhändler, ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen aus der Branche Maschinenbau und Betriebstechnik. Heute bringen sie ein Projekt aus ihrem Geschäftsbereich Automation Solution mit. Hier geht es um ihre IoT-fähigen Komponenten und sie kommen heute nicht alleine und haben ihren IoT-Partner AIM, dem Experten für industrielle KI-Lösungen mit Fokus auf Predictive Maintenance, mitgebracht. Und da der Endanwender, der die realen Daten wirklich auch liefert, natürlich nicht fehlen darf, ist heute BSH Hausgeräte, Tochterunternehmen der Bosch-Gruppe, mit dabei. Sie liefern in diesem Projekt Live-Daten aus dem Shopfloor ihrer Motorenfertigung in Bad Neustadt, haben hier 500 Mitarbeiter und produzieren 3 Millionen Motoren im Jahr. Und ja, sie setzen entsprechend die Komponenten und Lösungen von Amazon zur Energiedatenerfassung bereits ein. Und gemeinsam liefern sie hier ein wunderschönes Praxisbeispiel. Und ja, damit hallo und herzlich willkommen, Arvin, Nils und Werner. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Nils, lass uns einfach mal direkt ins Thema springen und damit die erste Frage direkt an dich als Pneumatik-Experte. Warum ist das Thema, worüber wir heute sprechen, wichtig und was passiert hier in eurem Markt?
Genau, also muss man vielleicht nochmal so ein bisschen vorher weiter ausholen, ne? Was man sieht halt bei ganz vielen Unternehmen, dass halt das Thema Energieverbräuche, Effizienz eine immer größere Rolle spielt. Das heißt, wir sehen bei sehr vielen Unternehmen, die sich einfach Ziele setzen, zukünftig auch CO2-neutral unterwegs zu sein, Energieverbräuche zu minimieren. Das bringt für viele Firmen verschiedenste Vorteile. Das hängt auch immer so, ja, je nach Land ab, sage ich mal. Manche kriegen durch Steuervorteile zum Beispiel wieder vielleicht Fördergelder, die man nutzen kann. Es gibt auch andere Länder, die sagen halt, man muss Strafen zahlen, sage ich mal, wenn man gewisse CO2-Ziele nicht erreicht. Und da kommt das Thema eigentlich so ein bisschen her. Wir natürlich aus unserem Bereich sind schon immer mit dem Thema Leckagen eigentlich unterwegs gewesen in dem Bereich von IIoT, weil wir jetzt gesagt haben, dass das Thema ist sehr wichtig auch aufzugreifen. Und weil halt einfach im Laufe eines Produktlebenszyklus, wenn man sich so einen Zylinder vorstellt, da ist Bewegung drin und der hat natürlich irgendwann einen Verschleiß und dieser Verschleiß führt irgendwann auch zu Leckagen beispielsweise. Leckagen bedeutet halt in dem Kontext, kann man sich vielleicht vorstellen, da ist dann vielleicht mal eine Dichtung nicht mehr ganz dicht irgendwann und tritt halt einfach Luft in dem Beispiel aus. Und diese Luft ist halt, naja, Energie, die ich einfach ins Nirvana puste. Und das möchte man natürlich vermeiden, weil dadurch habe ich zum einen halt erhöhte Kosten. Ja, das heißt, das führt dazu, dass man vielleicht größere Kompressoren benötigt irgendwann, wenn man so etwas nicht überprüft, ne, weil man halt die Luftverbräuche steigert. Aber halt eben auch dieser CO2-Faktor, der halt an der Stelle immer eine größere Rolle spielt. Und wenn man sich so eine typische Fertigung da mal betrachtet, dann kann man eigentlich so sagen, dass so statistisch gesehen 20-30% der Energieverbräuche eines Werkes auf Pneumatik zurückzuführen sind. Das heißt, die Energieverbräuche, die werden quasi umgewandelt in Luft. Und dann hat man auch wieder statistische Werte, dass so 30% der Luftverbräuche wirklich Leckagen sind, was halt ein relativ hoher Wert ist, wenn man das mal betrachtet. Und darum ist das halt einfach ein spannendes Thema für viele Unternehmen, dort halt anzusetzen und zu sagen, okay, ich versuche jetzt wirklich aktiv etwas dagegen zu unternehmen und solche Leckagen beispielsweise auch zu beseitigen.
Herausforderungen, Potenziale und Status quo. So sieht der Use Case in der Praxis aus.
Wir sprechen ja jetzt hier im Podcast immer über konkrete Use Cases aus der Praxis, um auch wirklich zu verstehen, wie jetzt die Technologie seitens AIM, aber auch eure Insights der Daten zur Pneumatik entsprechend funktionieren. Aber du hast es ja eigentlich schon gesagt. Das heißt, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, ich sag mal, Lokalisierung von Luftleckagen. Darum geht's ja im Endeffekt, oder? Was ihr jetzt auch als Ziel dieses Projekts hattet.
Genau, das ist unser Ziel, was wir haben.
Dann lasst uns doch einfach mal direkt in die Praxis springen. Werner, schau mal in deine Richtung. Ich würde jetzt mal gerne verstehen, wie es so ein bisschen bei euch vor Ort aussieht. Also gut, ich war jetzt auch schon öfter mal in der Produktion und vielleicht kommt der ein oder andere Hörer auch aus eurem Bereich, aber einfach mal, um das Thema mal einzuordnen. Also wie sieht's bei euch vor Ort aus? Welche Maschinen stehen dort und wie muss man sich so die Prozesse vorstellen? Kannst du uns mal so ein bisschen in deinen Daily Job mitnehmen?
Gut, wir haben hier bei uns eine vollautomatische Fertigung, das heißt, wir haben keinen Handarbeitsplatz mehr drin. Die Maschinen sind in der Regel als Linien aufgebaut, wo halt ein Mitarbeiter quasi die Linie betreut, auch Materialdisposition, Qualitätsprüfung, Reparaturen, halt die Linie wirklich am Laufen halten. Das ist die Aufgabe und da sind halt sehr viel Pneumatik und Elektroantriebe drin durch die Automatisation halt. Und dann hat man natürlich auch Leckagen dann. Das ist eigentlich das Tagesgeschäft, das wir immer haben. In einem Wartungsplan nehmen wir die Luftleckagenordnung auf. Also das haben wir bei uns alle 6 Monate drin. Das heißt, da läuft wirklich mittlerweile ein Mitarbeiter dann alle 6 Monate durch. Der ordnet das Ganze mit Ultraschall, wo aktuell Leckagen sind. Und da erwartet man natürlich bei jetzt einer automatischen Ordnung dann, dass man auch letztendlich die genauen Zylinder oder Ventile genannt bekommen, wo eigentlich ein Problem aufgetreten ist. Momentan machen wir so, wir haben Eingriffsgrenzen, wo wir halt eine Mitteilung bekommen, aber wir haben das immer einfach nur auf einer ganzen Linie. Und da muss der Mitarbeiter immer noch suchen, wo ist die Leckage. Und mit dem System jetzt von Amazon, da haben wir halt wirklich eine detaillierte Auswertung und auch ein detailliertes Ergebnis dann dazu.
Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank. Bevor ich jetzt, wird gleich nochmal nachfragen, auch zu diesem Ultraschall, wie das genau funktioniert, aber vielleicht vorher nochmal. Nils hat es jetzt gerade schon gesagt, irgendwie 20-30% der Potenziale, die auch darin stecken, sind in der Druckluft. Sind das auch eure Herausforderungen hier oder was sind so eure Herausforderungen?
Ich sage, wir machen das Ganze 2-mal im Jahr und wir stellen immer so fest, zwischen 18-25%, das ist keine Seltenheit. Wobei wir auch momentan dabei sind, eben Messgrößen mal festzulegen, ab wann ist es überhaupt wirtschaftlich, eine Leckage abzustellen. Wenn ich einen kleinen Zylinder habe und habe da zwar 25% Leckage, aber die Reparatur kostet eben das X-fache wie die Einsparung, da sind wir momentan dabei, eben auch noch eine Messgröße festzulegen. Ab wann ist es wirklich wirtschaftlich, das Ganze abzustellen?
Okay. Nils, hast du da noch Ergänzungen aus deiner Sicht?
Ja, also was Werner in seinem Werk macht, ist auf jeden Fall sehr vorbildlich, muss man sagen, auch an der Stelle, also weil er natürlich das regelmäßig in seinem Werk bereits macht. Wir kennen da halt auch wirklich andere Kunden, bei denen läuft das ein bisschen anders. Es geht bis hin, dass so etwas gar nicht überprüft wird. Und dann kann man sich sicherlich auch vorstellen, dass gerade über so Zeit gesehen, über einen längeren Zeitraum auch extrem große Kosten einfach entstehen und halt eben CO2-Werte, wo wir schon den einen oder anderen Kunden auch mal mit überraschen konnten, ne? Also was eigentlich für Potenziale eigentlich schlummern, die man halt heben könnte.
Ja, wollte gerade sagen, also das kostet ja auch richtig Geld, wenn man an Stillstandzeiten denkt wahrscheinlich, ne? Also es ist ja auch etwas, was man einfach einsparen kann, wenn so ein Zylinder mal ausfällt, dann steht ja im schlimmsten Fall die ganze Maschine, oder?
Genau, das ist eigentlich auch so ein erster Indikator eigentlich dafür, ne? Dass, sag mal, wenn man Leckagen hat, dass halt so etwas natürlich auch langfristig zu Stillständen führen kann oder auch zu Performance-Problemen mit der Anlage, ne? Weil man kann sich halt vorstellen, dass wenn die Leckagen im Gesamtsystem irgendwann zu groß werden und ich nicht mehr genug Luft quasi über die Kompressoren in das Gesamtsystem bekomme, dann habe ich halt irgendwann, fährt so ein Zylinder dann auch mal langsamer. Ne? Das heißt, es kann auch Einflüsse dann auf die Performance einer Anlage haben und somit aus dem Gesamtoutput eines Werkes zum Beispiel.
Ja, wahnsinnig spannendes Thema, genau. Um jetzt nochmal diese Leckage an sich zu verstehen, also ich versuche mich jetzt so ein bisschen, boah, ich hatte irgendwann mal im, ich glaube, das war 2., 3. Bachelorsemester Strömungslehre, Vorlesung, kann ich mich noch dran erinnern. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen auch für die Hörerinnen und Hörer verständlich machen, wie so eine Leckage überhaupt oder so eine Leckagenortung überhaupt funktionieren kann, weil im Endeffekt, es geht ja irgendwo um Druck, um Volumenstrom, man nimmt Umgebung oder auch sogar die Reibung teilweise auf. Wie entstehen solche Leckagen eigentlich? Werner, kannst du mir das beantworten?
Ja gut, wie gesagt, eben durch Veralterung oder Lebenszyklen der Maschine, was die Maschine gelaufen ist, sagen wir, die Bewegung vom Zylinder entsteht verschleißen. Und dann tauchen eben Leckagen auf. Was wir immer wieder feststellen, ist auch die ganze Verschraubtechnik. Also ich habe einen Zylinder ja mit Drossel eingeschraubt, ein Ventil angeschlossen. Da stellen wir fest, da gibt es die ersten Leckagen, die wir so erkennen. Und wie der Nils schon gesagt hat, wir merken es definitiv an der Performance der Anlage. Das heißt, wir verlieren irgendwo 1, 2, 3, 5 Zehntel an Taktzeit. Und schon hast du die Ausbringung einfach nicht mehr. Und das ist so der erste Indikator, wenn wir keine Warnmeldung bekommen. Achtung, also das heißt, in der Regel ist es so, wir haben pro Linie ein Überwachungssystem. Wenn wir halt zu viel Leckage haben, dann brauchen wir eben mehr Luft. Aber da ist es so, so 2000 Normliter die Minute braucht so eine Anlage. Dann sind wir eben die 10% bis 15% geben wir dazu. Und sobald wir drüber liegen, geht halt eine Meldung raus. Ne? Aber das Atmen, wie gesagt, das ist halt wirklich eine manuelle Angelegenheit. Das heißt, es läuft wirklich ein Mitarbeiter durch mit einem Mikrofon und tut das halt über Ultraschallarten. Bei uns ist es auch so, alles, was kleine 10 Minuten, Viertelstunde ist, wird sofort abgestellt. Eben was länger dauert, einen Zylinder eben rausbauen, was eine Reparatur von einer Stunde ist, das muss man halt einplanen dann oder so. Ja.
Ja, okay. Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Das heißt, beim Ultraschallprozess geht sozusagen jemand durch und schaut wirklich mit einem Mikrofon solche Leckagen sich an.
Ja, vor 5 Jahren haben wir das so gemacht, der ist durchgelaufen. Der hat auch den ganzen Standort in 2 Tagen geschafft, hat überall einen Aufkleber hingeklebt. Nur das funktioniert halt nicht. Sagen wir, der Nächste kommt dann und repariert und weiß wieder nicht, muss es wieder suchen. Ne? Also deswegen, die richtige Effizienz hat man, wenn man es gleich abstellt.
Ja, klar. Ja. Nils, würdest du dem zustimmen? Hast du noch Ergänzungen aus der Druckluftwelt?
Ja, also das ist ja auch ein wesentlicher Aspekt, den wir quasi somit als großen Benefit hinter dieser Lösung halt sehen. Ne? Weil ich sag mal, wenn man das vielleicht 2-mal im Jahr so einen Leckagetest macht, dann hat man natürlich immer noch den Zeitraum dazwischen, wo etwas halt passieren kann, was einem vielleicht da nicht auffällt. Ne? Aber so ein Algorithmus ist halt in der Lage, dann hinterher so etwas permanent zu monitoren und so direktes Feedback auch zu geben. Pass mal auf, deine Leckage ist jetzt an der und der Stelle. Schau das auch mal hin. Idealerweise natürlich auch verbunden mit Indikatoren. Das sind übrigens die Kosten auch dafür, ne? Sodass, ich sag mal, jemanden wie Werner das vielleicht auch einfacher fällt zu sagen, okay, ab dem und dem Eurobetrag macht es jetzt auch für mich wirklich Sinn, wirklich mal meine Maschine kurz anzuhalten und das vielleicht auszutauschen. Also da fließt das dann halt eben zusammen an der Stelle.
Lösungen, Angebote und Services. Ein Blick auf die eingesetzten Technologien.
Lass uns doch jetzt mal über die Lösungen sprechen. Im Endeffekt, Werner, waren ja dann die Anforderungen für euch wichtig. Ihr musstet diese Druckluft erfassen. Ihr wolltet die orten und eben diese verschiedenen manuellen Prozesse durch digitale ersetzen. Das war so die Ausgangssituation und die Forderung von euch, oder?
Das war unser Wunsch gewesen, ja. Also wie gesagt, mit Amazon, wir arbeiten seit jahrelang zusammen und das war halt immer ein Thema. Und wir haben bei uns ein System entwickelt. Wir tun alle Daten über Power BI quasi auswerten, bekommen jeden Tag einen Tagesbericht, welche Stückzahl haben wir gebaut und welche Energie haben wir gebraucht. Man muss es erst einmal griffig machen, das Ganze. Man muss es erfassen. Man muss wissen, was verbrauche ich, um reagieren zu können, um wo verbrauche ich es. Und da ist, wie gesagt, die Partner mit Amazon, das ist perfekt für uns gelaufen. Und wir sind auch gerne bereit, bei solchen Pilotprojekten dabei zu sein, weil es uns einfach einen Schritt weiterbringt.
Ja, das ist wirklich auch schön zu sehen, weil das ist wirklich so ein Vorreiterprojekt und ihr seid ja auch mit dann Digitalisierungsvorreiter, um solche Themen jetzt zu lernen und auch weiter auszubauen. Arvin, du bist ja jetzt hier unser Experte von Softwareseite, auch für das Thema Predictive Maintenance. Was war denn jetzt euer Ziel oder wie seid ihr jetzt mit reingekommen, um das Projekt anzugehen?
Ja, also wenn ich so an unsere erste Runde denke, da war ja der Ausgangspunkt, dass Amazon da schon Ansätze hatte, aber die Herausforderung bei so einer komplexen Anlage ist ja, dass sie natürlich auch sehr unterschiedliche Dynamiken haben kann. Also ein klassischer Ansatz ist ja quasi, so eine Anlage zu simulieren. Differentialgleichungen zum Beispiel ist da so ein Thema. Das ist aber sehr komplex. Und das Spannende ist jetzt quasi beim Machine Learning am anderen Ende der Skala, um es mal so ein bisschen zu erden, ist, dass solche Machine Learning oder KI-Modelle Muster aus Daten lernen letztendlich. Und in diesem speziellen Fall, das fanden wir eben da auch schon sehr spannend, ist es eben so, dass man eben möglichst wenig Sensorik natürlich zum Einsatz bringen sollte. Beziehungsweise häufig ja auch, das ist ja ein zentrales Thema, auch nicht Sensorik im Überfluss vorhanden ist. Das heißt, hier ist der Ansatz mit möglichst wenig Sensordaten, hier tatsächlich nur einem zentralen Durchflusssensor und den Steuersignalen eben solche Leckageverortungen möglichst früh zu schaffen und vor allen Dingen auch in einem kontinuierlichen Prozess. Also Nils, Werner haben das ja schon beschrieben, dass so klassische Verfahren da eben eher niederfrequent sind, ne, und auch relativ aufwendig. Und man möchte ja idealerweise schon möglichst früh solche Leckagen verorten und kontinuierlich so eine Anlage überwachen, damit man eben auch dann genau entscheiden kann, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ne. Das heißt, das ist so eine ganz spezielle Situation, wenig Sensordaten und trotzdem Informationen rausquetschen. Tatsächlich so ein bisschen plakativ gesprochen, die andere Situation ist häufig, es gibt ganz viele Daten. Ne. Also Anlagen spucken ja auch teilweise mehrere hundert Datenpunkte raus, dann hat man eher so ein bisschen das umgekehrte Thema, nämlich erstmal rauszufinden, wo muss ich jetzt überhaupt hingucken? Ne? Also so das Setzen von Schwellwerten und das Finden der richtigen Stellen ist da häufig die Herausforderung. Aber hier ist eben genau das andere Ende der Skala. Ne? Möglichst viele Daten und trotzdem diese Leckagen zu erkennen.
Ja, genau. Nils, vielleicht können wir uns jetzt mal so ein bisschen vom Shopfloor, von der Hardware in die Datenanalysewelt hangeln. Kannst du uns mal so ein bisschen abholen, was für Schritte notwendig sind, um dieses Thema jetzt anzugehen? Ihr bringt ja auch schon wahnsinnig viel Kompetenz in diesem Feld mit, auch im Bereich IoT. Kannst du uns da mal abholen, wie funktioniert die Datenaufnahme, die Verarbeitung und dann vielleicht im letzten Schritt die Analyse? Wie macht ihr das? Wie geht man sowas an?
Ja, also wir haben halt von vornherein als Amazon halt gesagt, dass es uns ganz wichtig ist, dass wir halt Daten bereits aus unseren Komponenten auslesen können. Das heißt, für uns war der erste Schritt damals, als wir mit dem Thema angefangen haben, erstmal unsere Produkte auch zu enablen, zu sagen, Mensch, da bringen wir jetzt mal Schnittstellen rein. Weil was wir halt häufig im Feld sehen, ist, der Kunde hat vielleicht schon eine Maschine und kommt vielleicht gar nicht so einfach ohne weiteres an die Steuerungsdaten an. Das heißt, wir haben uns erstmal Wege geschaffen, wie wir zum Beispiel Daten aus dem Ventilsystem vorbei am normalen Steuerungsprozess einfach aus Sensoren auslesen können, die uns dann wiederum weiterhelfen, mit diesen Daten auch etwas zu machen. Und Arvin hat es schon ja erwähnt, dadurch hat man natürlich nicht so einen ganz prall gefüllten Korb an Datenpunkten zur Verfügung, sondern es sind halt punktuelle Daten, die wir halt aufnehmen, die wir für das Verfahren benötigen. Und unser Ansatz ist auch immer, das mit möglichst wenig Daten zu machen, weil man möchte ja hinterher nicht, ich sag mal, ganz viele Sensoren an der Anlage zusätzlich anbringen, um dann halt eben dieses Verfahren zu ermöglichen, sondern idealerweise nimmt man die Sensoren, die sowieso schon vorhanden sind, und arbeitet auf den bestehenden Komponenten. Und das ist halt auch der schöne Fall bei BSH gewesen, dass wir dort halt eben sowieso schon unsere Komponenten drin haben und damit sehr einfach halt auf diese Daten zugreifen können. Also die Datenaufnahme ist der erste Punkt, und da spielen natürlich dann auch solche Protokolle wie OPCOA im QTC eine ganz große Rolle, die dort sehr häufig benutzt werden. Der nächste Punkt ist dann halt diese Datenverarbeitung sozusagen. Da haben wir das so gelöst, dass wir eine gewisse Vorverarbeitung bereits im Ventilsystem machen der Daten. Das heißt, dort werden schon mal Daten aufbereitet, entsprechend sehr hochauflösend. Das hat einfach den Vorteil, dass wir sie danach auch besser verarbeiten können oder auch bessere Ergebnisse einfach bekommen können. Und dann zum Schluss geht es halt dann wirklich in die Datenanalyse, sage ich mal, wo wir halt auch einige Lösungen anbieten, aber eben jetzt im Kontext Leckageortung oder der Lokalisierung der Leckage mit der AIM halt eben auch zusammenarbeiten.
Okay, das heißt sozusagen, ihr habt ja auch eine Art neue Produktreihe geschaffen für diese Sensoren, die dann auch, beziehungsweise für die Druckluftkomponenten, die wahrscheinlich dann auch IoT-fähig sind, oder? Also das war jetzt das erste Bereich, den du gesagt hast, wo du meintest, man muss Schnittstellen schaffen. Das ist ja auch etwas, was ihr erstmal in euren Produkten enablen musstet im ersten Schritt, oder?
Korrekt, genau, weil in der Regel, wie gesagt, bei einem Maschinenbauer sieht das immer ganz anders aus, weil der kann natürlich über seine Steuerung sämtliche Daten einfach abgreifen. Da kann man das immer relativ einfach lösen. Im Falle eines Endkunden oder eines Anwenders der Maschine sieht das halt häufig anders aus, ne? Der hat halt nicht den Zugriff, und dadurch muss man diesen Zugriff halt erstmal auf die Daten ermöglichen. Und das war genau dieses Enablement, was du meintest, was wir halt mit unseren Produkten erstmal durchgeführt haben.
Okay, verstanden. Genau, und dann im nächsten Schritt, da spricht man ja auch, sagen wir, von dem Bereich Edge Computing. Das heißt, ihr macht die Datenverarbeitung schon an der Maschine selbst oder auf dem Shopfloor selber, wo ihr sozusagen auch diese Voranalysen schon in den Komponenten selber fahrt. Und jetzt der nächste Schritt zu sagen, wir machen die Datenanalyse im IoT, also dass man wirklich sagt, man geht jetzt den nächsten Schritt, um diese Analysen dann auch genau auszuwerten, aber vielleicht auch anderen bereitzustellen. Arvin, wie unterstützt ihr hier in diesem Bereich? Also nehmt ihr dann die Trainingsdaten auf, diese Messgrößen, von denen Werner gesprochen hatte, oder wie geht ihr da vor?
Das ist eine schöne Stelle, um auch nochmal so dieses enge Zusammenspiel da zu sehen, ne? Also Nils hat es ja schon beschrieben, was Amazon selber da schon macht, ne, um überhaupt diese Signale zu bekommen und auch schon Analysen drauf fahren zu können. Und tatsächlich der nächste Schritt ist, auch jetzt aus der Machine Learning oder KI-Sicht, muss man natürlich schon verstehen, was die Charakteristika von solchen Signalen sind, ne? Also da gibt es so kleine Hürden und Fallen, dass zum Beispiel die Zeitstempel auf diesen Signalen auch variieren können oder nicht synchron sind, ne? Damit fängt es mal an, und so, das ist quasi da, wo wir übernehmen, wenn man so möchte. Also erstmal die bereitgestellten Daten nochmal vorzuverarbeiten und auch zu ergänzen. Und dann unterscheidet man tatsächlich, so wie du gesagt hast, einmal zwischen gestützten Machine Learning-Verfahren, also sprich, die bekommen explizite Trainingsbeispiele. Also ein plakativer Fall ist natürlich immer, ich möchte eine Störung vorhersagen. Das heißt, irgendwo aus einer SPS oder aus dem Plan-Maintenance-System habe ich eine Störungsmeldung, also historische Störungsmeldungen, und die kann ich dann als explizite Trainingsdaten benutzen.
Genau, die muss ich erstmal haben, sozusagen.
Genau, die muss ich erstmal haben. Dummerweise, in Anführungsstrichen, wobei das natürlich der Wunschzustand ist, kommen Störungen nicht so häufig vor. Das heißt, ich habe auch wenig Trainingsdaten, und das andere sind eben sogenannte ungestützte Verfahren. Das heißt, da wird das Modell nicht trainiert, sondern muss eigentlich aus den Datenstrukturen, aus der Dynamik selber Muster erkennen. Das Spannende ist hier jetzt eigentlich, das, was wir zusammen mit Amazon da machen, eigentlich ein bisschen so dazwischen liegt. Weil das Problem ist ja erstmal, ich brauche ja irgendeine Referenz. Also auf dem Shopfloor habe ich ja nicht solche Idealzustände, dass Anlagen komplett leckagefrei sind, und dann habe ich hier so punktuell, da ist eine Leckage und das kann ich jetzt trainieren. So ist das ja nicht in der Realität. Sondern man hat irgendwie einen Ist-Zustand der Anlage, wo man sagt, der ist jetzt erstmal ganz okay. Ne, und jetzt muss ich eigentlich gucken, verändert sich das Verhalten in dem pneumatischen System? Das heißt, wir haben eigentlich hier so eine Mischung. Wir brauchen schon irgendwie eine Kalibrierung. Ne? Also man muss ja einmal sagen, so ist jetzt der Zustand der Anlage. Und dann lernt ein Modell tatsächlich, und das ist dann eigentlich wieder gestützt, wenn man so möchte, lernt das Verhalten der Anlage. Das heißt, kriegt nur die Steuersignale und sagt dann den Durchfluss vorher. Was wir dann eigentlich tun, ist zu erkennen, wenn die Prognose dieses Modells schlechter wird. Das heißt, dadurch im Prinzip kann man dann erstmal sehen, dass irgendwo durch Leckagen eben sich der Durchfluss verändert hat. Das ist zumindest ein zentraler Baustein. Es gehören aber noch ein paar andere Sachen dazu, weil damit habe ich ja noch nicht eine Verortung gemacht auf die einzelnen Komponenten. Da muss man noch ein paar weitere Tricks und Kniffe anwenden, damit man dann so weit kommt.
Genau, aber im Endeffekt ist es ja auch so eine Art iteratives Verfahren. Also man muss erstmal bei dem ungestützten Verfahren, wo die Trainingsdaten sozusagen nicht vorliegen, muss ich ja überhaupt erstmal das Modell, wie du schon sagst, zum Lernen bringen. Und wenn jetzt sich ein Luftdurchfluss sich verändert, muss man ja irgendwo iterativ wahrscheinlich auch reingehen und sagen, das ist jetzt der Zustand, das könnte in den und den Fällen zu einer Leckage führen und das dann irgendwie flaggen. Oder wie spricht man im KI-Umfeld? Man sagt nicht flaggen.
Ja, prognostizieren, inferieren, da gibt es ganz wilde Begriffe. Predikten, also vor allen Dingen muss man ja immer den Anwender da im Blick behalten. Ne? Den interessiert ja dieses ganze KI-Zeug nicht. Ne? Also ein bisschen bildhaft gesprochen, ist eigentlich brauche ich zwei Knöpfe. Ne? Bumm, jetzt kalibriere dich bitte auf die Anlage. Bumm, jetzt überwache die Anlage. Und sag einfach nur Bescheid, wenn du meinst, da eine Leckage auf irgendeinem bestimmten Ventil zu sehen.
Genau, ja. Also Werner, auch in dem Fall, ne, das ist etwas, das ist ja nicht dein Kerngeschäft. Du hast ja andere Themen auf dem Tisch und willst deine Kosten einsparen und genau, hast die zwei Experten ja dann in der Runde, ja. Aber dafür muss man natürlich erstmal diese Laborszenen aufbauen, also diese Kalibrierung eben ja herstellen. Vielleicht, um mal jetzt in die einzelnen Lösungsbausteine auch zu kommen. Nils, was brauche ich denn jetzt, um das mal zusammenzufassen, als Bausteine sowohl von euch als auch von AIM, wenn ich jetzt so ein ähnliches Projekt umsetzen will? Kann man das mal zusammenfassen, von der Hardware-Seite, von der Software-Seite?
Kann man auf jeden Fall machen. Also von der Hardware-Seite braucht man halt auf jeden Fall einen entsprechenden Durchflusssensor, sage ich mal, der in der Lage ist, auch genau genug diese Daten, Durchfluss aufzuzeichnen. Das ist auf jeden Fall ein relevanter Punkt. Und dann halt eben auch ein Ventilsystem. Ne? Und dieses Ventilsystem halt von uns, wie ich schon sagte, ist halt in der Lage, dort die Daten halt schon mal vorzuarbeiten, sehr hochauflösend. Und somit werden diese Daten dann auch von unserem Ventilsystem direkt an einen Gateway weitergegeben, wo es dann halt eben zur weiteren Verarbeitung kommt. Das heißt, das ist dann auch der Ort, wo Arwen im Prinzip dann eure Software zum Einsatz kommt.
Ja, genau. Also im Prinzip, wenn jetzt mal, sagen wir mal, das ganze Verfahren erarbeitet ist, ne, und wir haben tatsächlich auch zusammen verschiedenste Varianten von Verfahren da verprobt. Letztendlich purzelt da eine Softwarekomponente aus, ein Service, der muss ja eigentlich ganz versteckt im Hintergrund laufen. In bestimmten Situationen ist sicherlich auch ein Cloud-Betrieb interessant, aber häufig ist das natürlich nicht so die ideale Variante, weil nicht alle ihre Maschinendaten in die Cloud transportieren möchten. Ja, das heißt, man muss in der Lage sein, eben auch sehr nah am Shopfloor, auf der Edge, wie man so schön sagt, ne, das heißt auf dem Industrie-PC, auf dem Gateway, diese Komponente laufen zu lassen. Und dann, wie gesagt, eigentlich gibt es da zwei Schnittstellen, zwei Aufrufe. Der eine heißt, kalibrier dich auf die Anlage und der andere heißt, wenn du fertig bist, damit überwache. Ja, das heißt, ganz wichtig ist jetzt auch einfach so von handwerklicher Sicht, dass solche Komponenten in sehr unterschiedlichen Betriebsformen laufen können und sie irgendwo hinschieben kann, so damit sie dann eben auch sehr nah an der Maschine laufen können.
Verstehe. Und Nils, wenn man jetzt nochmal das zum Anfangsziel auch verortet, im Endeffekt wollt ihr und will Werner jetzt ja auch wissen, wo in meiner Maschine ist die Leckage, behebt die Ursache ja im Endeffekt. Ist das damit gelöst? Also ist das mit diesem Algorithmus der Output oder wo steht ihr da jetzt?
Genau, also der Output ist dann schon, dass wir halt wirklich sagen, sage ich mal, hinter diesem Ventil steckt die Leckage. Das heißt, das ist der Output, der da rauskommt. Das heißt, man kann sich das im Endeffekt so vorstellen, dass man hinterher vielleicht so eine Abbildung von so einem Ventilsystem hat, also von dem Ventilsystem, was in der Anlage verbaut ist. Und dort halt eben die entsprechende Position gekennzeichnet wird. Das Ganze verknüpft natürlich mit Alarmen, die dann vielleicht automatisiert dann einfach an das Wartungsteam herausgehen, so dass die auch informiert werden, weil ich sag mal, niemand guckt ja permanent auf den Dashboard drauf und sagt, ah ja, jetzt geht da rot die Lampe an. Also
genau, muss in den Wartungsplan integriert werden dann, ja.
Genau, richtig. Also von daher geht es halt schon darum, dass man halt quasi aktiv informiert wird, wann es Sinn macht. Das Ganze kann man natürlich auch wieder verknüpfen mit solchen KPIs, wie Werner es erwähnt hat, dass man halt sagt, okay, ab wann lohnt sich das? Also ab wann informiere ich überhaupt, sag mal, mein Wartungsteam, dass es aktiv werden soll? Solche Verknüpfungen kann man da eben entsprechend auch wieder hinterlegen.
Ja, perfekt. Letzte Frage nur, ist mir gerade gekommen. Nils, wie heißt eigentlich euer Produkt? Du hattest jetzt gesagt, das ist ja so ein Ventilsystem von euch. Habt ihr da einen Namen für? Ist das so ein IoT-Name oder ist das ein ganz normales Ventilsystem?
Es ist natürlich nicht ein ganz normales Ventilsystem, sondern es ist ein richtig gutes IoT-enabledes Ventilsystem. Also die Serie, die wir dafür üblicherweise benutzen, ist die AV-Serie. Das heißt, da gibt es für so ein Ventilsystem halt einen ganzen Konfigurator auf unserer Seite, wo sich der Benutzer oder unsere Kunden ihr Ventilsystem konfigurieren können mit den verschiedensten Ventilen, mit den verschiedenen, ich sag mal, digitalen Eingängen, analogen Eingängen. Das heißt, das ist ein sehr flexibles System, was aufgebaut ist und eben zusätzlich, und das, was wir dort im IoT-Kontext reingebracht haben, sind halt eben diese IoT-Funktionen. Also was man so am Markt auch nicht unbedingt so findet in der Form.
Sehr schön, genau. Weil wenn ich jetzt Hörerin oder Hörer bin und sage, hey, das klingt super spannend, will ich mal nachlesen, ich würde es einfach mal in den Shownotes an der Stelle verlinken, dass man sich da einfach nochmal nachlesen kann und auch die Kontakte zu euch natürlich entsprechen, wenn es da Rückfragen gibt. Ich schaue so mit halbem Blick auf die Zeit, deswegen Arvin, letzte Frage zum Thema ja der Lösung zu dir. Wenn ich das Thema jetzt morgen umsetzen will, wie steigt man am besten in so ein Thema ein? Wie gehe ich vor?
Ja, also wir liefern zum einen eine ganze Bandbreite an Lösungsbausteinen, ne? Also alles das, was mal so grundlegend getan werden muss. Das heißt, die Daten übernehmen aus den IoT-Komponenten, die in ein vernünftiges Datenmodell packen, die was zum Beispiel die Anlagenstruktur reflektiert und so weiter. Ne? Also die ganze Basis, um überhaupt sauber und möglichst standardisiert die Daten von Anlagenmaschinen verarbeiten zu können, das ist eine wichtige Komponente. Und dann ist es in der Regel Best Practice oder angeraten, am Anfang erstmal wie quasi mit so einem Schnelldiagnosekoffer die Anlage erstmal grundsätzlich zu verstehen. Ne? Weil es auf dem Shopfloor natürlich alle möglichen Varianten gibt. Ne? Also es gibt Anlagen, die sehr getaktet periodisch gesteuert sind, ne? Aber selbst dann, wenn die sehr hochfrequent sind oder die Signale sehr synchron, dann gibt es natürlich auch Grenzen, wo man solche Störungen und Verschleiße erkennen kann. Ne? Oder die Anlagen sind eben eher ereignisgesteuert. Das sehen wir auch bei BSH. Ne? Das ist ja nicht so, dass die Anlage immer so genau im, sage ich wahrscheinlich was Falsches, Werner, im 10-Sekunden-Takt einen Motor ausspuckt, ne? Sondern man sieht ja, dass das so ein bisschen pulsiert. Ne? Und dass es dann auch externe Einflüsse gibt. Ne? Zum Beispiel Spulen, die sich abwickeln. Das ist ja auch so ein Thema, was wir hatten. Das heißt, da ist schon mal sehr wichtig, dass man quasi am Anfang ganz schnell mal die Daten so durchanalysieren kann und mal so ein erstes Bild sich verschaffen kann, wie die Dynamik der Anlage ist und auch ehrlich gesagt, ob der Anwendungsfall umsetzbar ist an einer bestimmten Anlage.
Ergebnisse, Geschäftsmodelle und Best Practices. So wird der Erfolg gemessen.
Es geht ja auch immer drum, Werner hat es angesprochen, ihr aber auch, Return on Invest, der Business Case steht ja im Vordergrund. Am Ende will man ja damit Prozesse einsparen und in diesem Fall eben den Wartungsplan auch optimieren und diese Leckagen finden. Hast du, Nils, so Top 3 Themen, wo du sagst, das ist eigentlich der Business Case für das Thema Primatic an der Stelle? Kannst du uns da mal so ein bisschen so ein paar Insights geben?
Na klar, also ich hatte es ja anfangs auch schon ein bisschen erwähnt, ne? Also ganz wichtig ist halt für viele Unternehmen dieser CO2-Aspekt. Ich sag mal, man findet in immer mehr Unternehmen auch Energiemanager, die halt darauf achten, ihre entsprechenden Ziele dort haben. Dabei kann sowas natürlich enorm unterstützen. Zweiter Punkt ist auf jeden Fall Kosteneinsparung, ne? Weil ich brauche vielleicht weniger Luft dadurch, kann wieder vielleicht meine Kompressoren ein bisschen weiter runterfahren, spare dadurch halt echt Energie, habe auch durch das Kontinuierliche einfach eine sehr frühzeitige Erkennung, was halt einfach die Kosten an der Stelle minimiert. Und dann halt eben, was Werner vorhin ja auch erwähnt hatte, war dieser manuelle Prozess. Man braucht entsprechendes Equipment. Die Leute müssen geschult sein. Ich schicke da wen durch, der halt eben nach Leckagen scannt. Das kostet ja auch alles Zeit. Und das heißt, so ein Algorithmus kann halt eben so einen manuellen Prozess dann einfach ersetzen, sodass der Mitarbeiter auch mehr Zeit hat, sich auf die eigentlichen Dinge, nämlich vielleicht die wirkliche Wartung oder den Austausch dann zu fokussieren.
Ja, ist richtig. Werner, vielleicht letzte Frage zum Abschluss mal an dich. Was ist so dein Learning oder hast du so eine Art Best Practice, den du den Hörerinnen und Hörern vielleicht mitgeben kannst, wo du sagst, das war euch super wichtig und habt ihr jetzt gelernt aus diesem Projekt?
Also gelernt haben wir sehr viel aus dem Projekt. Wir sind schon seit 2018 massiv an den Themen dran, weil wir eben auch erkannt haben, auch CO2-Neutralität und. Energiekosten gehen nach oben. Seit 2018 haben wir unsere Energiekosten etwa halbiert. Da ist ein wesentlicher Effekt natürlich auch durch diese Projekte jetzt auch entstanden. Das hilft uns einfach, die Wettbewerbsfähigkeit auch hier in Deutschland sicherzustellen. Und das ist einfach auch der Umwelt geschuldet. Man sagt, okay, man tut ja auch was Gutes für alle Beteiligten. Also insofern, man spart Geld und jeder hat einen Benefit davon. Und wir würden uns auch jederzeit wieder bereit erklären für neue Themen, weil es einfach total wichtig ist.
Übertragbarkeit, Skalierung und nächste Schritte. So könnt ihr diesen Use Case nutzen.
Arvin, letzte Frage für heute an dich. Wenn ich jetzt Zuhörer oder Zuhörerin bin, habe ähnliche Herausforderungen und bin jetzt aber vielleicht ja jetzt nicht in Shopfloor unterwegs, sondern habe vielleicht einen Pneumatikzylinder woanders verbaut oder höre zu und denke so, ah, das könnte ja für mich interessant sein. Hast du eine Idee, wie man diesen Use Case oder das Projekt, was ihr jetzt umgesetzt habt, auch übertragen kann auf andere?
Ja, also tatsächlich ist es so, was wir gelernt haben oder wo wir in unserer Überzeugung bestätigt wurden, dass man schon sehr fokussiert arbeiten muss an diesen Themen, weil eben Pneumatik und Durchflüsse sind was anderes als Vibrationen oder Temperaturen. Auch nach Anlagentypen gibt es da Unterschiede. Den richtigen Mehrwert und Effekt erzielt man dann, wenn man wirklich auch spezifische Lösungen dafür schafft. Ne? Und wie schon gesagt, das alles miteinander verbindet. Ne? Aber natürlich gut, innerhalb der Pneumatik ist das natürlich sowieso übertragbar. Ne? Also die Lösung, die wir hier gemeinsam entwickeln, die ist ja eine pneumatikspezifische Lösung. Und ich glaube, wo die Zylinder und Komponenten arbeiten, ist dann erstmal nicht so ausschlaggebend. Aber im Prinzip das, was wir jetzt machen von AIM-Seite, das ist natürlich per se übertragbar auf andere Bereiche. Ne? Also wir tun natürlich auch Dinge im Bereich zum Beispiel von Verschleiß von Rollen von Transportsystemen durch Analyse von Vibrationsmustern, mal als Beispiel. Oder Prognose der Störung einer kältetechnischen Anlage auf Basis von relativ vielen Sensor- und Steuersignalen. Also es ist schon sehr anwendungsfallspezifisch, aber aus unserer Warte sind natürlich viele dieser Instrumente auch generisch und man kann sie relativ schnell eben auch auf andere Use Cases übertragen. Wichtig ist, glaube ich, dass der Anwender immer sich klar ist, bei welchen Anlagen habe ich das größte Potenzial, wo habe ich auch Daten zur Verfügung, ohne dass ich da einen riesen Aufriss machen muss, ne? Und wie bringe ich das zusammen in der Mitte.
Was ich auch total spannend finde, ist, wir haben ja jetzt bei uns in der IoT-Community auch einige Versicherungen oder Rückversicherungen, die aktiv sind und die fangen ja jetzt auch an, neue Versicherungsprodukte und Ökosysteme auszubauen, zum Beispiel zum Thema Leckage. Und das sind jetzt ja auch ganz neue Player, die da plötzlich mit reinkommen, die dann auch natürlich Mehrwerte heben wollen oder Potenziale, die das ganze Thema bringt. Und das finde ich einerseits super spannend. Und das andere, weil du jetzt gerade sagst, spezifische Lösungen. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass es sich in diesem Feld auch bestimmte, ich sag mal so skalierbare Lösungen entwickeln. Also, dass es Apps gibt für bestimmte Use Cases oder für bestimmte Bereiche, die sich vielleicht wiederholen. Oder siehst du das gar nicht so? Also würdest du sagen, das ist immer spezifisch?
Tatsächlich habe ich gerade mit Nils gestern nochmal drüber gesprochen und ich glaube, wir waren da einer Meinung, ich benutze dann ausnahmsweise mal ein Buzzword, also dass man tatsächlich davon ausgehen kann, dass es so bestimmte Plugins mal gibt, sag ich mal, ne? Für ganz bestimmte Arten von Maschinen oder Komponenten. Ne? Weil, wie gesagt, ich wiederhole mich ein bisschen, weil nur dadurch schafft man Lösungen. Ne? Also ich glaube nicht, dass es diese Plug-and-Play, ich klicke mir mal eben ein paar Sachen zusammen, Dinge gibt für beliebige Anlagen, Typen und Situationen. Also vorerst zumindest nicht. Sondern dass es eher so spezifische Lösungen sein wird, die man dann aber eben sehr schnell zum Einsatz bringt.
Mhm, ja. Ja, aber es gibt ja jetzt irgendwie die ersten auch App-Stores und auch für IoT, wo man sagt, hey, also Nils, wäre jetzt eine Frage auch an dich, denkt ihr auch in die Richtung zu sagen, hey, es gibt jetzt eine Amazon-App für verschiedenste Use-Cases, zu sagen, hier Leckage, klar, da haben wir irgendwie drei Apps, weil das funktioniert immer ähnlich von der Analyse her. Also in solche skalierbaren Themen finde ich einen spannenden Ansatz.
Wir denken auf jeden Fall in solche Richtungen, ne? Weil ich glaube, das ist halt zukünftig wichtig, dass man halt diese Themen, die so im B2C-Market mit so einem Apple Play Store, Google Play Store, also ich denke, sowas wird es einfach langfristig, ich sag mal, da gibt es ja auch schon die ein oder andere Entwicklung in dem Bereich, wird es sicherlich auch geben für, ich sag mal, solche Gateways, die dann halt einfach so eine Funktion dann hinterher ausführen. Oder ich sag mal, so eine Cloud, die halt, ich meine, auch die großen Cloud-Anbieter bieten ja solche App-Plattformen bereits an, wo man halt eben seine App reinbringen kann. Und das ist natürlich auch ein Thema für uns auf jeden Fall.
Cool. Ja, vielleicht kommen wir ja nochmal zusammen in einem Jahr oder so und dann könnt ihr von eurer ersten App berichten. Wer weiß. Freue ich mich schon drauf. Ja, cool. Ich danke euch bis hierher schon mal. War eine schöne Diskussion auch am Ende nochmal und vielen Dank für eure Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Werner, auch nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, an BSH, dass du hier auch so offen sprichst und auch Teil dieses innovativen Projekts bist und auch der Projektgeber mit. Deswegen vielen Dank an dich und auch an euch natürlich, Nils, Arvin. Schön, dass ihr dabei wart.
Danke dir, Madeleine.
Vielen Dank, Madeleine.
Danke.
Und noch eine schöne Woche, ne?
Ebenfalls.
Ciao. Ciao. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei warst oder auch Sie mit dabei waren, falls wir uns noch nicht kennen. Wenn durch diese Episode Mehrwerte entstanden sind, abonniert gerne meinen Podcast oder folgt mir auf LinkedIn direkt. Dann informiere ich immer mittwochs zu neuen Folgen rund um konkrete Mehrwerte zum Thema Industrial IoT aus der Praxis. Zu jedem Podcast wird ja dazu immer ein erfolgreiches Projekt besprochen. Diese sind von uns ausgewählt und vorqualifiziert. Das heißt, die gibt es wirklich, die kann man sich live vor Ort anschauen bei Bedarf. Und diese Projekte Projekte sind ja unsere Use Cases und sind dann dem Namen nach unter www.iotusecase.com, also IOT Use Case zusammengeschrieben, zu finden. Schaut da gerne auch mal vorbei, um erfolgreiche IIoT-Projekte kennenzulernen oder relevante Geschäftskontakte für euch mitzunehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit.